Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Tür. Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst du auch. Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Herzlich willkommen, Tarkan und Christian wieder hier mit einer weiteren Folge Gefühlte Fakten. Wir hören einfach nicht auf.
Wir hören nicht auf.
Es gibt viele Leute, die sagen, bitte hört auf, wir hören einfach nicht auf.
Ich finde auch, also Tarkan und Christian hier, ja. Aber es kann auch sein, dass man noch so im Hintergrund noch so andere Stimmen hört, weil nämlich, ich glaube, die Sprachenschule, die bei uns gegenüber in dem Büro ist, die, glaube ich, haben jetzt wieder so richtig, wo Corona, ich weiß nicht, man sagt immer jetzt, wo Corona vorbei ist, nicht vorbei ist, genau wie vorher, aber die haben jetzt wieder so richtig den Betrieb und Fahrt aufgenommen und da sind jetzt wahnsinnig viele Leute in dem Raum nebenan und lernen irgendwelche Sprachen.
Ja, was ich aber eigenartig finde, weil die, also... Das ist nicht so ein großes Büro.
Nee, es ist unseres.
Sehr größer. Kleine Sprachschule anscheinend. Unser Ziel ist es, zwei Menschen Spanisch beizubringen. Was?
Ich glaube tatsächlich, die bringen allen Deutsch bei. Oder?
Ach so.
Das glaube ich.
Ah, das kann auch sein.
Aber es kann sein, also wenn man, ich finde immer die Vorstellung schön, was die denken, was wir hier machen. Weil die hören dann irgendwie so, irgendjemand klopft die ganze Zeit auf seine, die wissen nicht, dass ich auf meine Oberschenkel klopfe, wenn wir irgendwas machen, dann lachen wir über irgendwas doof.
Ja, wirklich. Vor allem ist ja auch ein Bürogebäude, also ist ja ein offizielles Unternehmen quasi.
Ja, wir sind Unternehmen.
Was ist deren Geschäftsmodell?
Ich finde auch schön, wenn die Schülerinnen und Schüler, die da drüben Deutsch lernen, auch mit uns Deutsch lernen.
Ja, und dann also, aber auch so teilweise dann, ja, für meine These 1.
Ich genau das richtige, den gleichen
möchte ich Folgendes vorbringen.
Ja, das finde ich irgendwie schön, wenn wir da irgendwie so ein kleiner Teil sein können. Wir schreiben tatsächlich ab und zu Leute, dass die mit uns Deutsch lernen. Also wir haben Hörerinnen und Hörer aus Irland zum Beispiel, die gemeinsam unseren Podcast hören und die sind keine Muttersprachler Deutsch und die lernen mit uns Deutsch.
Ja, liebe Grüße und sorry für alle Fehler, aber werdet ihr dann im Verlauf eures Lebens rausfinden, was wir hier falsch machen. Das finde ich so spannend. Also erstmal, es gibt einen Schmerz, den Nicht-Muttersprachler nicht verstehen können. Mhm. Und zwar, wenn du in ein anderes Land kommst und da nicht die Muttersprache sprichst. Und du bist halt einfach, also Sprache ist nicht nur Kommunikation, Sprache ist ja auch deine Persönlichkeit oder deine Person. Und wenn du jetzt ein sehr emotionaler, ein sehr, sehr lauter Mensch bist und irgendwie auch dann teilweise halt das kommunizieren willst, aber diese Sprachbarriere hast, das ist ein Riesenschmerz, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ich hatte mal einen Austauschschüler da aus, oh Gott, wo waren der her? Ich glaube Polen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist wie ignorant, dass ich nicht mal genau, ich habe
irgendwas Osteuropäisches,
tatsächlich. Und der war sehr Formel 1 begeistert und Rennsport begeistert und so. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine Zeit lang auf einer Kartbahn gearbeitet habe. Mhm. Und auch zu der Zeit, als uns der besucht hat, habe ich auch auf der Kartbahn gearbeitet. Und meinte so, dann lass halt mal hin, können wir ein bisschen durch die Gegend heizen. Der hat extrem schlecht Deutsch gesprochen und ich kann kein Wort Polnisch. Und dann ist er gefahren ewig lang, weil er konnte mit mir umsonst fahren. Und dann war er fertig und meine Mutter hat uns von dort abgeholt und nach Hause gefahren. Und dann meinte er im Auto so, das war schön.
Ja,
und er konnte nicht sagen.
Das ist wie so ein Eisberg, was da unten drunter eigentlich steckt. Meine Mutter hat auch mal gesagt, oh Mann, ich bin so lustig im Türkischen. Und das ist mir so aufgefallen. So, stimmt, das muss so traurig sein, wenn du eigentlich ein super lustiger Mensch bist.
Und das nicht
du kannst das nicht rüberbringen, weil du musst halt im Kopf erst die eine Sprache dann übersetzen, da geht so viel verloren.
Das war auch in Berlin so. Also wenn wir irgendwie in Berlin wenn wir uns mit Freunden getroffen haben, da wurde nie Deutsch gesprochen. Da wird immer Englisch gesprochen, weil war halt immer jemand dabei, der nicht Deutsch konnte. Und dann hat man sich halt auf Englisch geeinigt so. Und dann habe ich schon oft gemerkt, ah fuck, jetzt könntest du vielleicht ein Gag, oh scheiße, die Konversation ist schon weiter.
I'm so funny in German, I swear.
I'm a little funny in German. I'm funnier than in English.
Ja, und das ist halt so schlimm, weil dann natürlich auch darüber man irgendwie auf den Menschen Rückschlüsse zieht, zum Beispiel, ah, der ist ein bisschen dümmlich. Nee, wenn du wüsstest, was er gerade in seiner Muttersprache alles denkt.
Ja, und der ist auch dümmlich
ein bisschen. Ja, und er ist auch ein bisschen dümmlich.
Bist du lustig auf Türkisch?
Nein, ich spreche Türkisch, also ich habe erst Türkisch gelernt und dann Deutsch im Kindergarten, aber weil ich so selten im Alltag Türkisch benutze und spreche, fange ich an, das zu vergessen. Und mittlerweile spreche ich Türkisch wie ein sehr cleverer 7-Jähriger oder ein sehr dummer 12-Jähriger. Irgendwas dazwischen. Also ich verstehe sehr gut, ich verstehe alles ohne Probleme, aber sprechen ist okay.
Kannst du dich erinnern, dass du mal auf Türkisch, also eine türkisch sprechende Gruppe zum Lachen gebracht hast? Also warst du dann ein lustiges Kind?
Nee, ich habe ich war in Deutschland im Kindergarten und ich habe aber genau das Gegenteil an Erinnerungen. Ich habe ganz viele Erinnerungen, wo ich auf Türkisch wusste, was ich sagen will, aber es auf Deutsch nicht kommunizieren konnte.
Ah, das ist krass.
Und ich habe bis heute diese Wut in mir, als ich einen halben Tag lang meiner Kindergärtnerin versucht habe zu vermitteln, dass ich ein Taschentuch brauche, weil meine Nase läuft.
Ja.
Und ich war so wütend, weil es offensichtlich sieht man doch, dass meine Nase läuft.
Man muss aber auch dazu sagen, dass im Kindergarten allen Kindern immer die Nase läuft.
Das stimmt, das ist dann sehr schwer. Irgendwann wird man nasenlaufblind.
Ja, genau.
Das sieht man wahrscheinlich dann nicht mehr. Wie wenn man dann so komplett im Schneesturm ist, irgendwann sieht man gar nichts mehr.
Genau,
rotzblind. Das stimmt. Ja, dann weiß ich noch, wie ich immer wütender wurde und weil ich wütend wurde, schlechter sprechen konnte, weil ich dann nicht so, weil man halt wütend ist und schnell was raus will und Emotionen, dann kannst du halt nicht die Muße haben zu sagen, okay, Moment, wie sage ich das auf Deutsch nochmal? Ach so, genau, der Genitiv gehört dahin. Nee, das geht halt nicht.
Zumal Deutsch ja auch eine Sprache ist, die klingt, als wäre man immer wütend. Also für Leute, die jetzt nicht Deutsch sprechen, es ist sehr viel Geschimpfe.
Ja, das stimmt. Ja, aber da schaut dann an alle bilingualen Menschen da draußen.
Geiles Wort, nie aussprechen zu können.
Ich kenne das Wort auf Türkisch, aber nein, Quatsch. Wie ist denn gerade eigentlich dein Ausgeschlafenheitslevel?
Bist du gut ausgeschlafen? Ich bin sehr gut ausgeschlafen, tatsächlich.
Weil gerade die Mückensaison wieder losgeht.
Ah, das ist Bellys Problem, nicht meins.
Aber ist das so bei euch? Das finde ich ganz faszinierend. Es ist einfach so, dass es immer wirklich eine Person stärker trifft als die andere.
Also ich sag mal so, im Im Mückengewitter ist Belly mein Blitzableiter.
Vielleicht ist das aber ein Start-up. Vielleicht kann Belly daraus ein Geschäftsmodell machen. Ah. Sie gehen campen, sie wollen keine Mücken um sich herum haben. Kein Problem, nehmen Sie mich mit.
Kein Problem, ich würde gern kostenlos Urlaub machen.
Ich lenke alle Mücken auf mich. Ist gar nicht so schlecht.
Das ist nicht dumm. Und es ist, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal ohne wissenschaftlich direkt darauf einzugehen. Aber ich glaube, es ist eine Frage des Blutes, ne?
Ich meine auch, also man sagt ja auch im Volksmund, man hat süßes Blut.
Ja.
Ich bin leider nur halbtags Wissen macht A-Moderator. Mhm. Jetzt gerade würde ich mich panisch nach einer Redaktion umsehen, die das für mich recherchiert. Ja, das weiß ich nicht, woran es liegt. Aber bist du jemand, der allgemein weniger gestochen wird? Oder liegt das wirklich nur in der Kombination mit Belly?
Also ich werde allgemein nicht so viel gestochen von Mücken. Ich habe ja mal erzählt, als ich aus Zypern wiederkam, da hat mich irgendwie so, ich weiß nicht, was mich da erwischt hatte, oder sah mein komplettes linkes Bein so aus, als wäre ich das Sams. Man dürfte sich noch was wünschen bei mir. Aber insgesamt werde ich nicht so viel gestochen. Und ich kann mich erinnern, dass ich letzte Nacht bin ich so eingedöst beim Lesen. Und ich schlafe ja immer mit Ohrstöpsel und ich habe eine Schlafbrille auf. Also so wenig wie möglich von der Welt mitkriegen, wie irgendwie geht. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie so im Halbschlaf gecheckt habe, dass neben meinem Kopf so ein...
Das ist das Schlimmste.
Durch die Ohrstöpsel durch sogar. Das war mir irgendwie egal, weil ich mir dachte, die guckt jetzt kurz zu mir.
So selbstsicher war's.
Und dann geht die auf die andere Seite. Ja, rüber.
Dieser Move von Mücken ist so ein Arschloch-Move. Ja. Das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht absichtlich machen, dass sie so an deinem Ohr lang gehen, so, ja, von wegen schlafen. Das ist wirklich
das schlimm. Das ist das Schlimmste, ne? Ich würde auch mit Mücken, glaube ich, den Deal machen, okay, 10-mal stechen. Da verhältst du die Fresse
einfach. Das ist wirklich. Mach, was du machen musst, aber geh nicht so an mein Ohr ran, wirklich.
Ja, ich glaube, also wenn die Sache in 10 Minuten erledigt wäre, also keine Ahnung, ich halte dann so meinen Unterarm hin, dann so, komm, do it.
Ja.
Und dafür sitzt sie dann, lässt sie mich dann 8 Stunden im Stück in Ruhe. Vielleicht kannst du mit der Mücke sogar einen Deal machen, dass sie dich nach 8 Stunden aufweckt. Brauchst keinen Wecker. Weil was weckt einen schneller auf als.
Aber dann startet man richtig scheiße in den Tag.
Bist du ein Typ, der, wenn jetzt, also sagen wir mal, du gehst ins Bett und du hast am nächsten Tag, sagen wir, einen wichtigen Dreh.
Ja.
In der Früh schon musst du einigermaßen ausgeschlafen sein. Und es ist 9:30, du gehst ins Bett, machst dich bettfertig, du liegst da, ihr habt die Lichter gelöscht, du hast vielleicht noch
die 2, Lichter, 3. Weil wir im 18. Jahrhundert leben,
wir haben die
Öllampen ausgemacht.
Du hast deine Schlafmütze auf, so eine lange.
Wir haben die Fenster zugemacht, um die örtliche Hexenverbrennung nicht sehen zu müssen. Klar, natürlich. Wir haben uns schon mal den Termin übermorgen für die Steinigung freigeräumt.
Das sagt doch, die Lichter gelöscht.
Wir haben 20 Minuten lang zu Gott gebetet, wie sich das gehört. Und
du bist auf jeden Fall, bist gerade so am Eindösen und plötzlich machst du. Ignorierst du es? Schlägst du wild um dich? Oder bist du jemand, der auf die Jagd geht?
Der so das Tarp rausholt, die Kriegsbemalung, das Messer raus.
Noch 2 Streifen unter die Augen, die drunter
genau. Okay, es geht los. Rambo 7.
And so it begins.
Ja, nee, ich bin jemand, der einmal wild um sich schlägt.
Ja.
Und weiß, dass das überhaupt gar nichts bringt. Es
bringt nichts. Aber manchmal habe ich die Illusion, dass wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Mücke ist irgendwie an meiner Backe, dann mache ich.
Ja.
Und dann denke ich, jetzt habe ich sie.
Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, Christian hat sich gerade selbst gehauen.
Das ist korrekt.
Ja, so ähnlich habe ich das auch. Auch, also, dass ich nicht mal haue, sondern um mich schlage und denke, jetzt habe ich sie erwischt. Ohne irgendwie einen Grund dafür zu haben, das zu glauben, halt das männliche Ego.
Mr. Miyagi-mäßig.
Das ist jetzt übrigens, kurze Klammer, es ist eine Beobachtung, komplett wertfrei. Es ist nur eine Beobachtung.
Moment.
Aber.
Hier ist Tarkan Bakci mit einer komplett freien.
Wertfrei.
Fuck. Hier ist Tarkan Bakci mit einer komplett wertfreien Beobachtung.
Und jetzt auf Spanisch. Nein,
Osterende la Biblioteca.
Ich glaube, dass alle Männer oder ein Großteil der Männer insgeheim denken, dass sie schon einen Marathon laufen könnten, ohne Training auch. Dass wenn du jetzt zu einem Mann gehst, egal wen, random auf der Straße und sagst, sorry, würdest du dir zutrauen, morgen einen Marathon zu laufen? Insgeheim, habe ich das Gefühl, dass ein Großteil der Männer, jedenfalls mehr Männer als Frauen, sehr viel mehr Männer als Frauen, sagen würden, insgeheim glaube ich, ich muss einfach,
ich glaube schon,
ich kriege das hin.
Also für mich ist ja von der realistischen Bewältigbarkeit, ist ja so ein Halbmarathon genauso wie so ein Marathon.
Aber das ist aber, schon der erste männliche Denkfehler.
Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn du zu einem Mann sagst Marathon, dann glaube ich, ist schon Marathon, glaube ich, triggert schon so, ah fuck, das ist schon weit. Nee, da muss man schon krass trainiert für sein.
Nein, und ich glaube, also wenn du ganz ehrlich bist, Christian, sei doch mal ganz ehrlich.
Ich bin, okay, was?
Würdest du, glaubst du, du könntest es schaffen? Never. Du musst nicht schnell, du musst nur ans Ziel kommen.
Nicht mit dem Bus würde ich es nicht schaffen.
Ah, okay.
Also und Marathon, wenn, ich bin, ja, gut. Aber ich glaube, wenn du zu Männern sagst, glaubst du, du wirst einen Marathon schaffen, würden, glaube ich, schon einige zögern so, aber wenn du sagst, einen Halbmarathon, dann, glaube ich, würden 90%
Ich glaube, sagen, ja, alle sind bei Halbmarathon so, ja, easy. Und beim Marathon so,
barfuß.
Ach, doch, schon irgendwie. Weil ich meine, ich kann laufen und wenn ich einfach nicht aufhöre zu laufen, das klappt schon. Und es ist komplett wertfrei. Ist jetzt kein Kommentar zu Sexismus
Denkst
oder
du,
sowas.
Willst du Marathon schaffen?
Es ist komplett, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ne, hab ich schon das Gefühl, es ist zwar sehr lang, aber ich muss ja nicht schnell sein, solange ich ins Ziel komme.
Ich finde lustig immer noch die Vorstellung, dass nebenan bei der Sprachenschule irgendjemand gerade fragt, ist das prüfungsrelevant, was da drüben passiert mit dem Marathon?
Ja.
Ich hätte das auch gefragt.
Ja, ich glaube wirklich, man könnte das schaffen. Weißt du, woher das überhaupt kommt, Marathon? Ja,
weiß ich.
Ja? Mhm. Hau aus.
Na, das war eine Schlacht in Griechenland, Marathon. Ja. Und die Athener haben gewonnen und haben den Boten zurück nach Athen geschickt und es waren genau 42,7 Kilometer und der ist gerannt, hat gesagt, wir haben gewonnen, ist dann gestorben.
Ja, richtig genug.
Für Wissen macht auch reich.
Ja, genau, für Wissen macht auch reich, richtig genug. Ich glaube, es war sogar so, dass die Strecke, die quasi in dieser antiken Sage zurückgelegt wurde, gar nicht die heute bekannte Marathonstrecke ist, sondern dass damals dann im, ich weiß nicht, wann das war, aber dann wurde die Strecke nochmal verlängert, weil die englischen Adligen wollten das auch sehen, aber die wollten halt nicht von ihrem Windsor-Palast weggehen. Und dann meinten die, ja, können die nicht noch ein paar Kilometer länger laufen,
das find ich mega
damit wir das von unserem Palast aus sehen können? Und deswegen wurde die Strecke verlängert, die historische.
Aber wie war das, als der da losgelaufen ist? Weil, also ich sag mal, mein Orientierungssinn ist nicht gut, selbst wenn ich Google Maps anhab. Ich laufe erstmal, mein Orientierungssinn ist so schlecht, ich würde bei Super Mario nach links laufen.
Ja.
Und wie war das da? Weil der musste ja dann, also musste er eine Strecke von, sagen wir, 40 Kilometer zurücklegen. Wie findet er da hin? Weil es gibt ja keine Straßenschilder. Wenn du gerade einen Krieg oder so eine Schlacht hinter dir hast, weiß ich jetzt auch nicht, ob die Leute so nach Rat fragen möchtest.
So Blut verschmiert.
Können sie mir sagen.
Oh, jetzt nach Marathon. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob er nach Marathon ist, ob es die Schlacht von Marathon war.
Ich glaube, er ist von Marathon nach Athen zurückgelaufen. Ich bin aber gar nicht sicher, ob das stimmt.
Das kann sein. Naja, das müssen uns dann Leute zuschicken.
Ja.
Aber ja, das ist eine sehr gute Frage.
Also, wie hat man sich da zurechtgefunden? Die Sterne?
Vor allem, also, also Respekt, natürlich, ein Marathon ist viel, aber wirklich tot umfallen?
Ja, das ist auch was, wo ich, okay, wenn ich jetzt Marathon laufen würde.
Sei doch einfach ein bisschen langsamer. Oder wenn du, bevor du merkst, dass du tot umfällst, halt doch mal kurz an, zum Beispiel.
Ja, standen da keine Leute an der Seite, die ihm so Becher mit so isotonischen Getränken gegeben haben.
Ja, peinlich. Naja, das als kurze Klammer. Die komplett wertfreie Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe auch ein paar Menschen gefragt. Und daher kam das zustande, weil ich dachte, ja, ich habe halt ein Riesen-Ego. Aber nee, meine Mini-Stichprobe hat ergeben, alle Frauen haben gesagt nein. Mhm. Und alle Männer, die ich gefragt hatte, haben gesagt, also jetzt mal unter uns.
Wo hast du gefragt?
Schon irgendwo. Ja, die Frauen habe ich halt gefragt bei der Arbeit und die Männer beim Marathonlauf am Ziel.
Musstest du mal in deiner Medienkarriere sowas machen wie Straßenumfragen und so?
Ja, klar. Ich habe damals bei Radio Herford ja ein Praktikum gemacht.
Ja.
Und da war es so, dass ich völlig heiß war auf dieses Radiopraktikum.
Ja,
und ich bin dahin. Und dann hieß es am ersten Tag, hey, Tarkan, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist irgendwie der Weltfrauentag oder so. Mach doch dazu mal eine Umfrage in der Herforder Innenstadt.
Und ja.
Ich so, ah, klar, natürlich. Erster Tag, Weltfrauentag. Cool, dass das so passt. Mache ich eine Umfrage. Zweiter Tag. Hey, Tarkan, danke für die Umfrage gestern. Heute ist Folgendes, heute ist Weltkindertag.
Mhm.
Komischer Zufall, aber okay, mach doch dazu mal eine Umfrage.
Aber das
okay.
Klingt für mich ein bisschen so, wie wenn man mit dem dummen kleinen Bruder PlayStation spielen soll und der Controller von dem ist nicht
mitgeschlossen. Erster Tag dachte ich noch so, ja geil, zweiter Tag dachte ich, komischer Zufall. Ja. Fünfter Tag, wo ich dann da stand, was mache ich heute? Ja, heute ist Tag der Hose oder so, mach doch mal eine Umfrage.
Okay.
Ja, komm. Und die Leute in der Stadt kannten mich auch irgendwann.
Ja.
Das ist ja wirklich dann am Anfang noch so, ja klar, mache ich eine Umfrage für Radio.
Geil.
Und dann, oh nee, der Typ schon wieder. Das war wirklich unwürdig. Ja, also ich habe sehr, sehr, sehr viele Umfragen in der Herforder Innenstadt gemacht.
Ich musste auch Umfragen machen, als ich beim Radio gearbeitet habe. Und zwar für Radio Galaxy.
Radio Galaxy.
Nur die beste neue Musik.
Was war das denn für eine Stimme?
Das ist meine Radiostimme.
Das ist meine Radiostimme.
Meine Trailerstimme. Ja. Und ich musste die Umfragen machen, die hieß Hot or Not. Mhm. Und dann musste das musste ich aber nicht oft machen, das musste ich nur am Anfang machen, um halt so ein bisschen die Technik kennenzulernen, durchs Donau-Einkaufszentrum oder die Regensburg-Arkaden, was das Gleiche ist, nur das eine im Norden, das andere im Süden von Regensburg, laufen und einfach Passanten fragen, ob etwas hot oder not hot ist.
Aber etwas? Also hattest du ein konkretes Beispiel immer? Oder war es dann auch so, dass du immer unterbrochen wurdest? Hey, ich wollte mit euch hot or not? Nein, es geht nicht um mich. Es geht um Folgendes. oder wurdest du bewertet?
Ich wurde nicht bewertet, aber es wurden auch Promis mussten auch bewertet werden. Also Rihanna, hot or not.
Ja.
Und dann,
was sagt die Menge?
Frau, also hot.
Immer hot. Also die Standards wahrscheinlich einfach.
Ja.
Dieser Mülleim, hot, würde ich machen.
Was? In Bayern sind die Standards low.
Das wie stimmt. Viel Bier hatte ich vorher? Das war die Frage.
Und dann gab es noch eine Abwandlung dazu zu hot or not. Und zwar hat sich da der Programmchef was Spannendes einfallen lassen. Zu der Zeit lief wahnsinnig viel Neo.
Neo?
Das ist ein Sänger.
Ach so.
So ein R&B-Schnulzensänger.
Krass erfolgreich, wenn ein ganzer Kanal nach dem benannt wurde.
ZDF Neo, sorry. Ja, stimmt.
Egal.
So ähnlich kreativ
war die. Auf Türkisch war der lustiger.
Ähnlich kreativ war die Idee von dem Programmchef. Und zwar war die Umfrage nicht mehr hot or not, sondern nay or yo.
Oh,
und dann haben sie immer irgendeinen Gesang eingespielt. Es ist genau das Gleiche, nur dass der Programmchef sich halt selber geil fand, weil er diese Idee hat.
Oh Mensch, ja. Umfragen, also Shoutout an die
Erfurter Innenstadt. An die das machen müssen, ey.
Und alle, die das machen müssen. Naja, nochmal zurück zu den Mücken.
Ja.
Ich glaube, es gibt kein Zwischending. Ich glaube, Menschen sind auch nochmal eine sehr wertfreie Beobachtung. Ich glaube, Menschen sind entweder sehr stolz darauf, dass sie sehr wenig gestochen werden, oder klagen darüber, dass sie sehr viel gestochen werden.
Aber das ist nichts, worauf man stolz ist. Das ist was, worüber man froh ist.
Nö, ich bin schon leicht auch Angeber, was das angeht. Ich bin auch jemand, der sehr wenig gestochen wird. Und vielleicht gibt es da Showpotenzial.
Aber wird deine Freundin viel gestochen?
Ja.
Also, ja.
Nicht von mir.
Gott. Nee, war dieser Gag hot?
Ganz
or not?
Nee, eher nee. Vielleicht ist das eine Show. Vielleicht ist das eine Show, dass man Menschen einlädt, die, also der beste und der schlechteste Stecher Deutschlands quasi. Mhm. Das klingt auch komisch, aber jemand, der halt am Ende ermitteln wir den Menschen, der am meisten von Mücken gestochen wird und der am wenigsten von Mücken gestochen wird.
Ja.
Okay. Es ist eine sechswöchige Show. Man geht in die Wildnis am Campen und es treten immer Zweierpärchen gegeneinander an. Und zwar, und dann fliegt immer bei dem wenig gestochen Team halt der raus, der mehr gestochen wurde.
Ja, aber finden wir den Menschen, der am meisten gestochen wird oder der am wenigsten
beides gestochen wird? Wir machen zwei Shows und am Ende müssen dann der am meisten gestochene Mensch und der am wenigsten gestochene Mensch heiraten. Neue Show, Spin-off.
Wie heißt die Show?
Stich.
Moderiert von Michael Stich, aber
das ist
klar.
Das ist natürlich klar.
Logisch.
Folgendermaßen. Hm? Stich einfach unverbesserlich.
Oh, nicht schlecht.
Ja. Ich wollte eigentlich meine Schwiegermutter und Stich machen, aber ich habe den Titel des Films vergessen. Kennst du den noch? Meine Schwiegereltern, meine Katze, die Herforder Innenstadt und ich oder irgendwie so.
Ich gehe auch gerade die komplette Moderationsriege durch, aber ich komme da auf Jürgen Fliege.
Du bist noch bei einem ganz anderen
Close enough.
Okay.
Gibt es irgendjemand, der Mücke heißt?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Aber Ingolf Mück könnte das moderieren.
Sehr gut, jetzt haben wir alles durch.
Ja.
Aber finde ich gut, schalte ich auf jeden Fall ein.
Sag mal, ganz anderes Thema, woran ich letztens noch mal denken musste. Erinnerst du dich noch an die Guinness World Record Books, diese Guinness Buch der Weltrekorde Bücher?
Ja.
Guinness Buch der Weltrekorde Bücher.
Dunkles Bier der Weltrekorde Bücher.
Ich habe ein bisschen gebraucht. Guinness Book. Okay, alles klar.
Kann ich mich gut erinnern. Und zwar hatte ich das, glaube ich, von 1991 oder 90 oder so. Und ich weiß noch, das habe ich geschenkt gekriegt von meinem Opa. Und es war ein sehr dickes Buch. Das war das dickste Buch der Welt. Das war ein recht dickes Buch mit einem silberfarbenen Einband Und das hatte so eine Größe fast wie so ein Atlas. Also
genau.
Es war, ja,
die waren immer so ein bisschen so Coffee Table Book, nennt man das ja, in der Größe. Und die hatten immer so eine gespiegelte Fläche, die so ein bisschen wie so eine optische Illusion
fast aussah. Stimmt.
Und ich weiß auch, die waren der heiße Scheiß damals in der Schule.
Ganz kurz, Coffee Table Book, nicht weil die so groß waren wie ein Coffee Table, sondern weil man die gern auf dem Tisch liegen hatte.
Das ist, glaube ich, eine ganz semi-offizielle Bezeichnung für diese Art von Bildbänden und so, die man halt dann hat. Nicht, weil man abends nochmal irgendwie reinguckt, sondern weil man halt Menschen, die zu Besuch kommen, präsentiert. Ah ja, sorry, wir interessieren uns halt für die Kunst von Monet. Deswegen liegt da auch ein Buch darüber.
Sag zwei Gemälde von Monet.
Ja, Monet ist einfach. Der Schrei und das mit diesen Lilien.
Der Schrei ist Munk, oder?
Ja.
Ja, was ist jetzt mit dem Guinness-Buch?
Also, sorry, ich musste nur noch mal dran denken, weil es so ein Nostalgie-Flash war, wo ich dachte, was ist mit denen passiert? Damals waren das die erfolgreichsten Bücher überhaupt, gefühlt. Der heiße Scheiß. Und jetzt ist es irgendwie gar kein Thema mehr.
Habe ich auch lang nirgendwo mehr gesehen. Ich überlege gerade, wo das liegt, dass ich Geschenke gekriegt habe. Ich schätze, bei meinen Eltern im Keller, da muss ich immer runtergucken. Da liegt so ein Haufen weirder Scheiß aus meiner Kindheit. Ich habe eine Zeit lang mir alle zwei Wochen oder drei Wochen ein Spider-Man-Heft am Bahnhof gekauft. Und ich fand halt Marvel damals schon irgendwie geil und so. Und diese Hefte, die auch so richtig taschenbuchmäßig waren, die gab es nur am Bahnhof in Schwandorf. Und also irgendwo im Keller bei meinen Eltern müssen noch irgendwie so 200 von diesen Spider-Man-Heften
so viele!
Sein. Sind die was wert?
Ich glaube, also weiß ich nicht,
weiß ich
je nachdem, was das für Hefte sind. Aber jetzt, wenn du da nochmal reinguckst, so plötzlich so die einzige Ausgabe, die irgendwie dann Stan Lee persönlich gemacht hat oder so, kann ja sein. Hattest du nicht auch mal, also das hat man ja manchmal, dass man den Keller entrümpelt und dann sieht man, ach so, ach Mensch, das ist der Typ auf dem Bild, den ich früher als Kind immer so komisch fand, ist Udo Jürgens und das ist eine Originalunterschrift und das ist mega viel wert.
Ja, meine Mutter hatte sowas. Das habe ich mal beim Auftritt erzählt. Meine Mutter hatte von irgendeinem Verwandten geschenkt bekommen, einen kompletten Umschlag, das war irgendwann in den 70ern, einen kompletten Umschlag mit Originalautogrammen von den Beatles, den Rolling Stones, Bob Dylan, Freddie Mercury, Janis Joplin, allen großen
von Künstlern. Wem geschenkt bekommen?
Ich glaube, von ihrem Onkel, wenn mich nicht alles täuscht. Der war, glaube ich, eine Zeit lang in Amerika und war ganz viel auf Konzerten und so.
Es ist so eine Forrest Gump-Geschichte. Der war eine Zeit lang in Amerika und dann sieht man, der ist halt dann so durch die Weltgeschichte da und hat dann immer Interviews.
Ist auf dem Cover mit drauf. So
ja, genau.
Bei Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sitzt so neben dem Schlagzeug.
Also ich habe so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob die wichtig sind. Gib sie deiner Mutter
und dann ist dann so. Genau, und hat es meiner Mutter geschenkt. Und die wusste nichts damit anzufangen, weil die hat sehr spät erst ein Radio Geschenk gekriegt, halt auf dem Land aufgewachsen und so Popkultur war.
Ja, man muss auch sagen, an dem Weihnachten hat sie sich auch was ganz anderes gewünscht.
Richtig.
Als Siebenjährige und plötzlich kamen dann hier Bilder mit Unterschriften.
Und die hat Gott, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Die sind gerade im Urlaub, die hören es nicht. Die hat das weggeworfen. Einfach.
Die ganze Box.
Diesen kompletten fetten Umschlag und das war so ein DIN A4. Es war ein fetter Umschlag einfach. Hat die einfach weggeworfen. Und dann hat die das irgendwann später meinem Vater erzählt. Und der hat dann mal recherchiert. Und wert wäre das gewesen, ungefähr so eine Eigentumswohnung.
Nein, aber ja. Wo ungefähr eine Eigentumswohnung?
Gut, wo eine Eigentumswohnung, hat er nicht dazu gesagt.
Wobei mittlerweile aber auch fast egal. Ja, krass, da beißt du dir richtig in den Arsch.
Ich habe ja auch mal was weggeworfen, wo ich mir richtig in den Arsch gebissen habe. Und zwar in Berlin, als ich gewohnt habe, da gab es oft so Sample Sales, hieß das. Da haben lokale und überregionale Fashion Brands haben in kleinen Stores Sachen verkauft, die nur als Sample geschneidert hatten. Also Sachen, die dann nicht in die Produktion gegangen sind. Und das waren halt dann Einzelstücke, da gab es nur zwei oder drei Mal oder so. Und ich war mal auf dem Sample Sale von der Modemarke Supreme, die ja ganz lang einen richtig, richtig krassen Hype hatte, vor allem durch so Verknappungen und so. Du konntest irgendwie nur um so und so viel Uhr an den und den Tagen Stuff bestellen und dann war das schon direkt ausverkauft und so. Und alles war limitiert. Und von denen hatte ich im Sample Sale zwei Jacken gekauft. Eine Kunstlederjacke in lila.
Ja, warum nicht?
Warum nicht? Und so eine Windbreaker in schwarz. Und dann habe ich die irgendwann hatte ich halt keinen Bock mehr drauf, weil wie oft kannst du eine lilafarbene Kunstlederjacke anziehen? Und die andere wurde mir dann auch irgendwie, da habe ich ein bisschen geschwitzt und das Material war halt nicht so gut, weil es klar ist nicht das, was in Serie gegangen ist und so. Und dann habe ich das irgendwann zu so einer, du kennst doch diese Firmen, wo man so alte CDs und DVDs und so hinschicken kann. Da habe ich das hingeschickt und habe dann als Antwort gekriegt, ja, das haben wir nicht in unseren Katalogen gefunden, wir haben es jetzt, würden sie jetzt vernichten oder würden sie ihn zurückschicken?
Ja.
Und ich habe mich halt nicht ausgekannt mit Mode und wusste nicht.
Also ja, und die halt, offensichtlich auch nicht.
Ja, und habe dann halt nicht, mich nicht mehr gemeldet. Das heißt, die haben das kaputt gemacht. Dann habe ich so ein paar Monate, eher Jahre später mal nochmal geguckt, als halt Supreme so richtig durch die Decke ging. Und ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber eine von diesen Jacken war so 7.000 wert
ungefähr. Nein, ja. 7.000 Euro. Ja. Hast du da einfach vernichten lassen?
Ja.
Oh, ist das ärgerlich.
Deswegen bin ich meiner Mama nicht. Das ist dann, was meine Kinder in ihrem Podcast mal über mich erzählen.
Ja, mein Papa hat mal eine Supreme-Jacke. Naja, zurück gegen die Echsenmenschen kämpfen in der Wüste, die wir ihr Planeten nennen.
Ja.
Ungefähr so ist das dann. Genau. Lustige Story, Christian Junior. Aber wir müssen jetzt die Wasserkriege weiter vorantreiben und Nestle da irgendwie das Territorium streitig machen.
Ja.
Naja. Ja, also ich fand es ganz komisch, nochmal in diese Guinness-Buch der Weltrekorde-Bücher zurückzudenken, weil die so verschwunden sind. Aber vielleicht sind die auch noch aus unserer Wahrnehmung verschwunden. Vielleicht sind die auf den Schulhöfen immer noch der heiße Scheiß.
Ja, aber hast du noch irgendeinen Rekord im Kopf, der aufgestellt wurde, der in einem von diesen Büchern stand?
Ich kann mich ganz dunkel an so einen Mann erinnern, der irgendwie 70 Jahre lang seine Nägel nicht geschnitten hat oder sowas in der Art.
Ah, da kann ich mich, aber das ist aber eher so ein Galileo Big Picture in Indien.
Ich glaube, es geht Hand in Hand. Ich glaube, die Galileo Big Picture Redaktion bestellt sich so einen Schwung Guinness Buch der Weltrekorde.
Ja, dann frühstücken die das ab, ne?
Ja.
Das glaube ich auch. Da denke ich auch immer an den Typen, der nie seinen Arm gesenkt hat.
Ja! Den kenne ich auch noch, der sich quasi sein Leben lang gemeldet hat und nicht rangekommen ist.
Großer Star bei den Montagsdemos in Dresden
gewesen. Aber wie passiert das? Also bei dem Nagel-Typen denke ich, der merkt irgendwann, oh, jetzt habe ich mir einen Monat lang nicht die Fingernägel geschnitten und denkt sich, ja, schaffe ich noch einen Monat? Und dann denkt er sich danach, schaffe ich noch einen Monat? Und irgendwann ist er dann so gefangen, dass er sich denkt, einen Tag noch.
Aber ist es die Richtung, dass er sich denkt, schaffe ich noch einen Monat? Also dass er es als Challenge sieht oder sich denkt, halt diesen noch einen Monat aus.
Komm, nächsten Monat.
Na, komm, einen Monat
noch. Ich weiß das noch, weil es so schlimm aussah, weil er seine Hände ja auch nicht mehr benutzen konnte. Und der Typ, der seinen Arm nicht mehr gesenkt hat, der ist ja auch völlig verkommen, dieser Arm. Das weiß ich auch noch.
Der ist so verknöchert und
genau.
So.
Genau. Ne? Wo ich mir auch denke, aber also.
Wie ging's los?
Naja, erstens, wie ging's los? So hat so ein Taxi gerufen, kam nicht. Und dann irgendwie nach 20 Minuten gemerkt, ich habe immer noch den Arm oben. Und dann, ja, vielleicht lasse ich ihn einfach oben.
Oder er findet einfach High Five voll geil.
Er wollte ein High Five und der andere so, nee, dann, ich nehme nicht runter.
Ich nehme nicht runter.
Bevor du.
Don't let me hangin.
60 Jahre später. Aber ich denke mir doch auch, der muss doch links und rechts gucken. Niemand sieht ihn ganz kurz nur, oh. Nee, weil, also, die Hand ist völlig verkommen.
Mehr, ne?
Ich glaube, der kann auch, also vielleicht sagt er auch, Leute, es ist ein medizinischer Notfall. Ja, also, oh, Weltrekord, krass, geil. Ja, also das weiß ich auch noch.
Der hat auch ein richtig schwieriges Leben, wenn irgendwo Freiwillige gesucht werden. Wer meldet sich freiwillig für das Sprengkommando?
Danke.
Okay, danke.
Gunda Mandu schon wieder, danke, aus Südamerika, war irgendwie sowas, glaube ich.
Ich glaube, war Inder.
Inder, ja, genau, ich glaube, der Fingernagelmann auch.
Es gab auch das mal eine sein. Fingernagelfrau, die... Das war eine Läuferin.
Okay.
Die, also ich glaube, 200 Meter Sprint, auch ganz erfolgreich, Amerikanerin. Und die hat sich auch nie die Nägel geschnitten.
Clever, die kann dann im Fotofinish einfach den Arm rausstrecken.
Das ist es wahrscheinlich wirklich.
Und hat dann einfach hat gewonnen. Ihre Nägel waren schon im Ziel, als sie losgelaufen ist.
Das ist es wahrscheinlich wirklich.
Kann sein.
Das ist clever. Ich kann mich erinnern, dass das immer so in der Sportschau, wenn irgendwie Leichtathletik übertragen wurde, dann kniete die immer so in dem Startblock drin und musste sich immer so ganz komisch abstützen, weil die Fingernägel sich schon so eingerollt haben.
Das war bei diesem indischen Fingernagelmann auch so, dass sie ja so völlig lang und gerollt ist. Ist widerlich.
Ja.
Könnt ihr gerne einfach selber googeln. Das möchte ich nicht nochmal sehen. Ich fände es dann auch schlimm. Stell dir vor, du bist dieser Armmann, der sich seit 40 Jahren meldet.
Ja.
Und dann triffst du auch einen anderen Menschen, der sich auch seit 40 Jahren meldet. Und dann müsste jetzt so ein Duell, okay, wer stirbt zuerst? Weil du hast ja sonst keine Chance.
Ja, das stimmt. Gab es mal irgendwas, wo du dir gedacht hast, das könnte ein Rekord sein?
Auf einer Mikroebene oder eher Makroebene denke ich mir das schon, weil es wird ja rein technisch gesehen jeden Tag ein Weltrekord gebrochen, also für den Tag der Rekord gebrochen.
Ja, aber ich rede schon von All-Time,
aber
Forever.
Ja, Oldtimer fahren wir auf keinen Fall, aber so tagesmäßig denke ich mir, manchmal schon, wenn ich irgendwie auf Klo war oder so, weil irgendjemand muss ja die längste Wurst der Welt an dem Tag abgeben. Es ist ja rein technisch, muss es ja jemanden geben, der an dem Tag, und dann denke ich manchmal schon.
Ist immer Jumbo Schreiner.
Ist das?
Es ist immer Jumbo Schreiner. Das
kann sein. Ja, oder auch springen. So, wenn du ganz, ganz hoch springst, ist es vielleicht nicht beeindruckend hoch, aber
das
für
macht
den
ein Freund
Tag
von mir immer.
Vielleicht.
Ein Freund von mir macht an Silvester, springt er immer ganz hoch. Und dann sagt er, für das Jahr habe ich bisher den Hochsprung-Weltrekord aufgestellt.
Bisher. Und dann
ja.
10 Sekunden später wahrscheinlich. Aber stimmt. Also auf so einer Mikro- oder Makro-Ebene schon. Aber so all-time nicht. Hast du da irgendwas?
Ich habe versucht, eine Überleitung zu finden zu eklige Fingernägel und so. Und zwar, ich hatte mal eine Zeit lang Dreadlocks.
Ja,
und,
das ist
also ich kann mich erinnern.
Immer noch eine schlimme Phase.
Das war eine lange Phase vor allem.
Oh,
von, ich wollte immer Dreadlocks haben,
ja,
als ich so 15 oder so war, weil der Sänger von Rage Against the Machine galt natürlich großes Vorbild und
ja,
so
klar.
Und Dreadlocks mega cool und durfte das aber nie haben. Weil meine Eltern zu Recht gesagt haben, das sieht bei dir assi aus, wenn du das hast. Und ich wollte halt eigentlich solche, die man sich so richtig beim Friseur machen lässt.
Ja, wobei ich bei deinen Eltern lustig finde, die hatten halt so Begriffe wie Cultural Appropriation und so gar nicht auf dem Schirm. Die fanden einfach, sah scheiße aus. Also,
ja, genau.
Und auch assi, also die Konnotation, dass es asozial ist, ja auch nicht so ganz
korrekt,
aber die waren so unkorrekt, dass es schon wieder korrekt war.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich darf nicht zum Friseur und Dreadlocks mir machen lassen. Dann kämme ich mir die Haare jetzt nicht mehr.
Sehr gut.
Und das habe ich dann sehr lange nicht gemacht. Von 14 oder 15 bis abgeschnitten habe ich mir die mit 19 oder so.
Boah.
Beziehungsweise ich habe die nicht selber abgeschnitten, sondern, und das wollte ich erzählen, meine Eltern waren gut befreundet mit einer Friseurin, die auch in der Nachbarschaft gewohnt hat, die mir unserer ganzen Family die Haare geschnitten hat. Und auch mir. Als ich gesagt habe, ich hätte jetzt gern, würde gern die Dreadlocks runter haben. Und dann ist die zu uns gekommen und hat diese, also wirklich Dreadlock für Dreadlock einzeln runtergeschnitten und hat mir immer jede einzelne gezeigt, um mir zu zeigen, was da drin ist.
Wie widerlich das ist.
Es war so widerlich.
Oh nein.
In der einen war so grüne irgendwas.
Oh, Christian.
Schimmel. Also da war alles, alles am Start. Und meine Eltern haben aber die Dreadlocks eine Zeit lang aufgehoben. Bei uns. Ich weiß nicht, weil sie noch eine Voodoo-Puppe von mir bauen wollen oder so, aber die haben die im Keller eine Zeit lang aufgehoben. Das weiß ich
Falls du jemals wieder auf die Idee kommst,
ja,
dann hauen die dich damit irgendwie
wirklich
zum Tode.
Das war Wahnsinn. Ich wurde das erste Mal von der Polizei kontrolliert am Tag, nachdem ich die Dreadlocks runter hatte. Kein Scheiß.
Ach so, das an dem Tag, an dem du entschieden hast, dir die quasi wachsen zu lassen.
Also ich wurde vorher schon oft von der Polizei kontrolliert, aber ich wurde mit dem Auto, das war's, ich wurde mit dem Auto das erste Mal rausgezogen, am Tag, nachdem ich mir die Dreadlocks abschneiden lassen. Und ich dachte mir, fuck Jackpot. Hat sich jetzt schon gelohnt, die abzuschneiden.
Aber warum? Weil du dann kontrolliert wurdest?
Nee, weil denen dann gereicht hat, den Fahrzeugschein und
Ach
Führerschein
so,
zu zeigen.
Okay.
Und vorher war es halt so, also wenn ich vorher irgendwo kontrolliert wurde, so auf dem Bahnsteig oder sonst
dann
was.
Dann nochmal alle Drogentests
da war,
und so.
Ja, vor allem halt ausziehen bis auf die Boxershorts.
Ja,
und
ja,
so.
Okay. Ach, der habe ich gar nicht verstanden.
Und da war es halt so, dass die halt nur Fahrzeugschein und Führerschein.
Also die haben dich nochmal rausgewunken. Du, Huber Christian, ich wollte nur sagen, ganz Schwandorf ist sehr zufrieden mit deiner Entscheidung. Wir stehen alle hinter dir, die Dreadlocks wegzumachen.
Das war schon Stadtgespräch auf jeden Fall.
Ja,
auf meinem Führerschein.
Stadtgeruch vor allem, glaube ich.
The smell of the city. Ich habe auf meinem Führerschein habe ich Dreadlocks. Aber die habe ich zum Dutt nach hinten gebunden, dass man das nicht so sieht.
Ja, ich bin sehr froh, dass du irgendwann eingesehen hast, dass das nicht der richtige Weg für dich ist.
Das war nicht der richtige Weg. Auf jeden Fall. Aber in der Zeit war es geil.
Ich glaube, wenn man so die letzten 20 Jahre nur nimmt, ist es auch wesentlich einfacher, Weltrekorde aufzustellen. Wenn ich zum Beispiel ab und an mal irgendwie ein Buch lese, alle 5 Monate oder so, und dann merke, boah, krass, 6 Seiten, ohne aufs Handy zu gucken. Ich glaube
Guckst du das aufs Handy?
Immer schnell aufs Handy gucken, ob das in den letzten 20 Jahren schon mal jemand geschafft
und
hat.
Und ob Guinness-Buch anruft.
Ja, genau. So, für unsere 2022er-Edition hätten wir dich gerne direkt neben dem Menschen, der es geschafft hat, eine Folge im Fernsehen zu gucken von einer Serie, ohne aufs Handy zu schauen. Und dem Menschen, der es geschafft hat, wieder dasselbe
Gag. Wenn ein Prominenter gestorben ist, nicht ein Foto mit sich und ihm zu posten.
Ja, ihr drei.
Ja, ich fände es schon irgendwie cool, so einen Weltrekord aufgestellt zu haben. Das stelle ich mir schon irgendwie gut vor.
Man muss halt nur seine Nische finden.
Das ist es, ne?
Ja.
Weil jetzt am schnellsten laufen,
Das ist wie mit dem Sport. Wenn du jetzt einen Sport findest, den nicht so viele Menschen machen, dann ist es sehr viel einfacher, da erfolgreich zu sein. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, einer Bekannten, die, jetzt habe ich das Spiel vergessen, aber es ist so ein Brettspiel.
Schach.
Und da spielen Kinder vor allem. So, ich glaube, 9 bis 16 ist das irgendwie normal, das zu spielen quasi. Und die hat irgendwann entschieden, dass sie die beste Person der Welt darin werden will.
Ah, das finde ich cool.
Und macht an so Meisterschaften mit und so Weltmeisterschaften auch so richtig. Und das ist, weil es halt ein Brettspiel ist, ist halt ein Großteil der Menschen, die da mitmachen an diesen Meisterschaften, sind halt Kinder.
Ja.
Und dann halt so ein paar weirde Erwachsene, die sich denken, nee, das überlasse ich den Kindern nicht. Und es wird halt so ausgetragen in so Schulsporthallen. Und das ist sehr klein, obwohl es halt.
Aber weißt du nicht mehr, was es, find mal bis nächstes Mal raus, was das für ein
Spiel ist. Ich weiß nicht mehr, was das Spiel ist. Ich wollte auf jeden Fall mit der Freundin hin, um die halt anzufeuern bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Und auch so richtig übertrieben dann so mit Pyrotechnik und so, wo dann normalerweise nur so Eltern ihre Kinder anfeuern. Vergiss nicht, Pascal, wichtig ist, dass du Spaß hast. Es geht nicht
um Gewinn.
Und dann nehmen wir so Gewinner, Gewinner, nur Gewinner sind was wert.
Man merkt richtig oft, dass du richtig vielen Stadien unterwegs
bist. Ja, was auch immer die da schreien.
Hooligan
rufen. Keine Ahnung. Aber dann auch so Trash-Talk in der Pause, so, Pascal kann nichts. Ja, irgendwie sowas in die Richtung hatten wir vor. Aber dann kam Corona, deswegen wurde es, glaube ich, nicht ausgetragen.
Ich finde sowieso, wenn Leute so bei so Spielen so komplett into sind, finde ich voll geil. Ich habe ja erzählt, ich habe eine Zeit lang Magic gespielt.
Ja. Zur Dreadlock-Zeit. War das deckungsgleich mit einer Dreadlock-Zeit?
Also es ging die Magic-Zeit ging los vor der Dreadlock-Zeit und endete auch vor der Dreadlock-Zeit, aber es gab Überschneidungen.
Alles klar. Wann hat dich Belly kennengelernt? Mit oder ohne Dreadlocks?
Mit Dreadlocks.
Und mit Magic?
Nee, das nicht. Okay. Oh, das stimmt nicht. Doch.
Mit Magic. Also sie hat einen Dreadlock-tragenden weißen Dude gesehen, der Magic gespielt hat und ihr erzählt hat, ich will mal im Rap ganz groß rauskommen. Kennst du diese Band in Australien? Für die würde ich gerne mal Beats produzieren. Und sie hat sich gedacht, ja, da kann ich mir was vorstellen.
Sie hat sich gedacht, wenn der öfter von Mücken gestochen wird als ich, dann nehme ich den. Ja, sowas, exakt sowas. Und habe ich auch schon mal erzählt, ich habe meine Magic-Karten ja dann irgendwann verkauft. Als das lang für mich vorbei war, aber es ist trotzdem gerade wieder so ein Hype hatte, so 2014 oder 2015 oder so. Und da bin ich in einen Laden in Prenzlauer Berg mit diesem Ordner Magic-Karten rein und da war gerade ein Turnier. Und da waren einfach erwachsene Männer und Frauen verkleidet als Elfen, ja, Waldschrat.
Das finde ich geil.
Ich finde es auch geil. Ja. Ich finde es cool, wenn man sich so committet.
Ja, und ich meine, für mich, also als Außenstehender, ist das nicht viel absurder als Menschen, die sich Farbe ins Gesicht schmieren und dann irgendwie beim Fußball Autos umkippen, weil ihre Heimmannschaft verloren hat oder so.
Das passiert recht selten
eigentlich. Also ist es so selten. Ich weiß nicht, aber immer wenn irgendwie Hundertschaften am Polizisten rausrücken, dann ist meistens ein Fußballspiel da. Also meistens ist das begleitet von, als würde gleich ein Terroranschlag passieren. Das Aufgebot der Polizei ist immer schon sehr groß.
Ja.
Ja, aber also verkleidet spielen, ich glaube, es ist auch so, dass viel man verschenkt an die Idee, dass irgendwas nicht mehr für Erwachsene ist. Mhm. Weil man hat ja nie mehr so viel Möglichkeiten und so viel, also
Ressourcen
einfach.
Ja.
Also wie als Erwachsener, als Kind hast du das ja alles nicht.
Nee.
Und deswegen sollte man also vielleicht noch mal reevaluieren, was so für Kinder ist und was für Erwachsene.
Ja.
Ich würde gerne eine Runde verstecken mit dir spielen,
was war, ganz ehrlich. Ja, versteck dich, ich such dich, komm. Was wäre so ein Spiel aus deiner Kindheit, egal ob Brettspiel oder so Gesellschaftsspiel oder sowas wie Verstecken, was du wirklich gerne mal wieder spielen würdest?
Das
beim Neon-Magazin haben wir öfter mal Fangen gespielt.
Stimmt.
Das war ganz witzig.
So wurden ja auch Vertragsverhandlungen geführt. So, wenn ich Jan fängt, dann bekommst du weniger Geld und wenn nicht, so gefühlt. Nee. Aber warum nicht? Ich finde sowieso, also Regeln sind eine Illusion. Man sollte da viel mehr ausprobieren. Also warum nicht sagen, hey.
Was, Regeln sind Illusion? Wer hatte die Dreadlocks vor?
Stimmt, aber ich meine doch nur, so gesellschaftlichen Konventionen, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Also abgesehen von den 10 Geboten, die dann irgendwann schon, aber
literally
abgesehen
in Stein gemeißelt worden.
Aber abgesehen davon kann man auch sagen, wie wär's, wenn wir einfach du eine Runde Fangen spielen und der Verlierer oder der Gewinner darf dann diktieren, wie viel Lohn ich krieg.
Fände ich irgendwie spannend, wenn man das so machen würde. Ja. Ich würde auch so Nerfguns und so viel mehr in Alltag integrieren. Also, dass man so, was weiß ich, wir streiten uns. Ich streite mich mit Belly, wer dran ist, den Geschirrspüler auszuräumen und dann so,
okay, Nerfgun-Zeit.
Alles klar, wir klären es an der Nerfgun.
Ich glaube, damit würden sehr viele globale politische Konflikte auch gelöst werden.
Das finde ich auch
Wenn man da einfach sagt, Leute, wir haben das schon häufig mit Krieg gemacht und so und das bisher also keine Beschwerden von meiner Seite aus. Aber wollen wir mal versuchen, den nächsten Konflikt mit einer schönen Runde Räuber und Gendarm zu lösen?
Ja,
das einfach so. Gut. Oder Verstecken fangen.
Ja, doch so Verbrecher einfach. Also wirklich Räuber und Gendarm wirklich in das, ins Gesetz mit einweben, finde ich auch irgendwie gut.
Aber gibt's noch der Angeklagte Spiel? Wird nach, man darf dann so das Recht äußern, so wie Trial by Combat, ja. Trial by Fang.
Ja, aber sowas klingt schon nach so einer japanischen Spielshow eigentlich.
Ja, das stimmt. Oder nach so einem dystopischen Anime oder so.
Ja. Aber gibt's noch so ein Spiel aus deiner Kindheit, wo du dir denkst, das würdest du heute gerne mal wieder spielen?
Es geht so, ehrlich gesagt. Vor allem, eigentlich nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, das klingt jetzt, weil es kein Spiel ist, klingt jetzt auch sehr komisch, aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann sehr gut würfeln.
Steht es im Guinness-Buch der Weltrekorde?
Ich kann sehr gut würfeln. Also, falls das Guinness-Buch Interesse hat, ich weiß nicht, was der Weltrekord ist für am meisten Sechsen würfeln.
Du meinst, du kannst es gut.
Ich kann gut würfeln. Ich kann sehr, sehr gut würfeln.
Ich glaube, ich würde gerne mal wieder sowas machen wie, was wir viel gespielt haben, war so Wasserschlacht machen. Also, jeder kriegt so eine Super-Soaker und so mit Wasser gefüllte Luftballons.
Wasserbomben genannt.
Und dann ist so 4 gegen 4. Und der Andi, der Markus und der Niklas und ich gegen die 4, weiß ich nicht, aus der Neustadt-Siedlung. Und dann geht's aber ab. Sowas würde ich gerne mal wieder machen.
Einfach da hattest du natürlich auch eine Zeit lang einen Vorteil, weil du dich hinter deinen Dreadlocks so verstecken konntest.
Und die haben die wenigstens mal gewaschen.
Wollte ich ja sagen, die haben es absorbiert und deine Haare waren einfach so dankbar. Wasser, endlich Wasser.
Ey, das ist was man ganz falsch einschätzt. Nasse Dreadlocks riechen wie ein Hund.
Und sind sehr schwer wahrscheinlich, es weil die ja so viel Wasser
super schwer. Ich hatte ein krasses Genick, jetzt so ein Stirnacken. Richtig so ein Bodybuilder.
Der Dreadlock nach.
Das war, also Dreadlocks, das war furchtbar.
Für dich, nochmal.
Ja, ja.
Wir reden über Christians Dreadlock-Phase.
Ja, ja. Ich hatte echt immer Angst, dass irgendwie so. Also wenn so ein Schwarm Astern oder so vorbeifliegt oder so sperrbar.
Musst dich so verstecken, dass sie nicht dabei dir einziehen.
Ja, ja, genau.
Du hast einfach
das
also
Nest sehen.
Das geht ja auch anders. Man kann ja auch hygienisch Dreadlocks haben.
Jetzt habe ich gerade ein Flashback. Und zwar haben Bekannte von meinen Eltern aber es gab so einen kleinen Tennisclub in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Also ganz, wirklich ganz rudimentär und irgendwie so 2 Plätze und so. Also wirklich für die Dorfbevölkerung zum Tennisspielen. Ja. Und die haben immer Vogelnest-Charlie zu mir gesagt.
Nein.
Doch, da kommt Vogelnest der Vogelnest-Charlie.
Warum Charlie?
Weiß ich nicht.
Der Vogelnest.
Aber das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Da kommt der Vogelnest-Charlie.
Ja, wahrscheinlich sind auch sehr viele Vögel da drüber geflogen und sich gedacht haben, oh Gott, ich wünschte, das könnte ich mir leisten. Eines Tages
will ich mir
dieses Penthouse, das der Typ da auf den Kopf dreht, leisten können.
Weil wir gerade über Vögel sprechen.
Ja.
Ich habe was Interessantes gelesen, und zwar über Krähen. Ich habe mich in letzter Zeit recht viel mit Krähen beschäftigt.
Warum?
Und zwar aus dem Grund, dass wir auf der Terrasse relativ viel nervige Tauben haben. Also
ja.
So die Tauben fliegen bei uns über die Terrasse, fangen an, ein Nest zu bauen. Wir haben da so einen Kirschlorbeer stehen, den pflücken die irgendwie runter, kacken alles voll und so. Tauben sind
ja
furchtbar.
Ich war die Speerspitze der Taubenhasserfront.
Ja.
Ich muss da meine Meinung ändern.
Warum?
Ich habe mich mit Tauben angefreundet. Mittlerweile mag ich Tauben. Zum einen habe ich ein Bildband gesehen, Taubennester. Und es ist sehr lustig, weil Tauben sich irgendwie minimal Mühe geben und dann auch sehr aufgeschmissen einfach so 2 Stöcke irgendwie auf den Boden legen und denken,
fuck it.
Das ist jetzt mein Nest.
Ja.
Da wurde ich schon mal warm. Zum anderen, weil ich halt rausgefunden habe, dass die dauernd an Durchfall leiden. Dass
das
die Stadttauben
auf unserer Terrasse,
ja. Ja, wirklich. Die haben eigentlich nicht so einen flüssigen Kot. Das ist, weil es denen nicht gut geht. Und da war
dann sollen die wegziehen.
Ja, aber wohin denn?
Aufs Land.
Die waren zuerst da. Zieht doch aufs Land. Ja, genau.
Auf jeden Fall wollte ich die weg haben von unserer Terrasse.
Ja, das kann ich aber
und
auch verstehen.
Es ist jetzt gesellschaftlich ist es ein bisschen schwierig, wenn man sie jetzt ein Luftgewehr kauft und die einfach runterballert.
Ja.
Das geht. In der Stadt geht es nicht, auf dem Land, sag ich dir ganz ehrlich, hätte ich mir ein Luftgewehr gekauft. Aber in der Stadt geht es nicht. Und dann habe ich geguckt, was kann man machen. Und was irgendwie Nachbarn gegenüber von uns machen, die haben so Plastikfiguren von Raben auf ihre Balkone gestellt. Und das funktioniert.
Weil die Tauben haben dann Angst vor
genau,
den Raben.
Da denken die Tauben dann, ah fuck, da sitzt schon so ein Rabe, da kacke ich jetzt mal nicht hin. Und dann habe ich mir auch einen Raben aus dem Internet bestellt Und er kam dann. Und dann habe ich den auf dem Geländer festgemacht mit so einem Kabelbinder und so. Und ohne Scheiß, seitdem keine einzige Taube mehr da gewesen. Und ich habe sogar beobachtet, wie eine Taube auf unsere Terrasse zugeflogen ist, den Raben gesehen hat und einen U-Turn gemacht hat.
Ja, aber also ist das jetzt, weil Raben so aggressiv sind oder weil Tauben extrem rassistisch sind? Wie wenn so Leute die Straßenseite wechseln, wenn die sehen, oh, da ist jemand mit dunkler Hautfarbe.
Ja, vielleicht.
Dass die Tauben dann so, ah, oh, nee, schwarze Tauben Vögel. Zutrauen. Wenn die dann noch Dreadlocks hätten, ne?
Und dann habe ich mich mal eingelesen, was es so alles so an Facts zu Raben gibt. Ich habe ja vor Ewigkeiten schon mal erzählt, dass so Raben sind ungefähr so clever wie ein 7-jähriges Kind.
Ja.
Also wenn du denen Sachen beibringst, können die sich so, die lernen so schnell wie ein 7-jähriges Kind.
Raben sind sehr clever.
Die sind wahnsinnig, wahnsinnig clever. Und jetzt habe ich einen Typen gefunden, der sich zur Aufgabe gemacht hat oder sein Plan war, dass er sich mit einem Schwarm Raben anfreundet.
Okay.
Und dann, weil er irgendwie seine Nachbarn nicht mag, die dazu abrichtet, seine Nachbarn anzugreifen.
Aber Moment, dieser Mensch hat das als Experiment gemacht oder wurde er danach erwischt und hat das dann als Experiment deklariert? Also ist das ein wissenschaftliches Paper oder?
Er hat es bis zu einem gewissen Punkt durchgezogen. Okay. Das ist ein Artikel von Lifehacker.
Okay. Und hat aber dann. Also eine sehr seriöse Quelle.
Es ist tatsächlich eine nicht unseriöse Quelle.
Ist Lifehacker.
Also so geht's.
Die großen drei: Tagesschau, ZDF und Lifehacker.
Bäcker Blume, Busti Bär. Und Lifehacker. Und der hat dann irgendwie am Ende dann abgebrochen. Aber in der Theorie funktioniert es. Und zwar wie folgt. Bei Krähen ist es so, dass die so schlau sind, die können Gesichter unterscheiden. Also wenn eine Krähe dich oft sieht und mich oft sieht, kennt die uns auseinander. Und können sich wohl sehr viele Gesichter merken. Und er hat dann angefangen, seinen Garten krähenfreundlich zu gestalten.
Das war nicht meine erste Frage. Wie freundet man sich mit Krähen an?
Du machst die, also du schaffst eine Umgebung, wo die sich wohlfühlen.
Aber die also, und das müssen ja auch checken, dass du die Umgebung geschaffen hast.
Genau, du bist also, da sehr oft.
Ich habe den da schon also im Garten gesehen, wie er so langsam auf die zugeht und so, und so versucht, Krähen-Smalltalk zu führen. So, na, Tauben sind doof, oder? Hm? Jungs, was sagt ihr?
Man muss sich wohl sehr langsam, wie bei ganz vielen Wildtieren, sehr langsam annähern und denen das Gefühl geben, das ist zwar jetzt hier mein Revier, aber wir teilen uns
hier
das
sein.
Jetzt. Und man macht so einen Garten krähenfreundlich, indem man halt viele Büsche pflanzt und Essen für die bereitstellt und so weiter. Die mögen am liebsten Nüsse und Stuff. Und dann hat er angefangen, halt sich sehr oft selber zu zeigen, dass die ihn erkannt haben. Und es ist so, dass Krähen, sobald sie ein Gebiet als ihres ansehen, das Gebiet gegen andere verteidigen. Also wenn jetzt andere Vögel kommen oder sogar andere, wenn Füchse kommen, dann verteidigen die das. Richtig krass. So, und dann gab es ein Experiment von 2006, auf das der Typ sich berufen hat. Und das hat er jetzt noch bis zum gewissen Punkt durchgeführt und dann hat er abgebrochen. Und zwar war das Experiment, dass er, dass der Professor, der das Experiment damals durchgeführt hat, hat seinen Studenten aufgetragen, einen Schwarm Raben zu ärgern.
Ja, der Professor war kein echter Professor. Für eure Hausaufgabe heute, das waren so 6 Tauben in einem Trenchcoat, die dann da diese Vorlesung gehalten haben. Ärgert, Raben, prüfungsrelevant.
3-4 von seinen Studenten gesagt, ihr müsst die Raben ärgern. Wichtig ist dabei, dass die euer Gesicht sehen.
Ja.
Und das haben die gemacht. Und später hat er 4 andere Studenten genommen, aber denen Masken von den ersten Studenten aufgesetzt.
Ja.
Und die Raben sind ausgetickt. Haben die sofort angegriffen.
Das sind die Arschlöcher.
Und die kommen jetzt wieder und wollen uns ärgern.
Ja.
So. Und der Plan ergibt sich jetzt natürlich von alleine, wenn du schon das nennt sich a murder of crows, also einen ganzen Schwarm Raben hast.
Moment, ein Schwarm Raben heißt
a murder of crows.
Ein murder of crows auf Englisch.
Ja. Und also du musst quasi nur, du brauchst eine sehr gute Maske von jemandem, den du nicht leiden kannst.
Ja.
Ärgerst die Raben. Wartest, bis der Mensch vorbeikommt.
Und dann wissen die Raben Bescheid.
Dann geht's ab.
Aber diese 8 Fotos von meinem Gesicht, die du letztens gemacht hast, die waren für was anderes, oder?
Ja, ja. Okay. Ja, absolut. Und der 3D-Drucker, der da hinten steht, das ist hat damit gar nichts.
Irrelevant gar zu dieser zu Story. Tun. Okay.
Hinter dir fliegt so eine Raube hin, was zum
YouTube. Aber warum musste er dafür die anfreunden erst?
Damit die in der Gegend bleiben.
Ach so,
also der musste dann seinen Feind quasi, seine Nachbarn, muss er ja nah an dieses Gebiet hinlocken quasi.
Okay.
Ja, und dann greifen die den an.
Aber dann, wenn man dann, das ist natürlich verrückt, weil wenn man dann den Nachbarn hat und der Nachbar ist dann auch ab und an nett zu den Raben, Da muss man halt sich so.
Die Raben haben aber den Nachbarn schon abgespeichert als jemand, der die immer ärgert und angreift, weil der Typ setzt sich eine Maske mit dem Gesicht von seinem Nachbarn auf.
Ja, aber hatten die Nachbarn keinen Kontakt zu den Raben, die da bei denen im Garten stehen?
Das stand jetzt nicht im Artikel. Weiß ich jetzt nicht.
Okay, na gut.
Wie es genau war. Ich finde aber die Vorstellung cool, dass man so eine Rabengang immer dabei hat. Ja, wenn man irgendwem Stress hat und so einfach so deuten kann und so schnipsen.
Ne, oder du musst halt, okay, in 7 Monaten bin ich zurück, weil du halt 7 Monate brauchst, um Raben beizubringen mit dieser Maske, dass der Typ ein Arschloch ist. Ja, ich finde auch dieses, also Tiere als Freunde haben, ist so eine romantische Vorstellung. Und es macht mich regelmäßig wütend und traurig, dass wir nicht mit Tieren so kommunizieren können, wie ich gern kommunizieren würde. Ich würde gern so vielen Tieren sagen, ich bin keine Gefahr, wir können rumhängen, liebes Eichhörnchen, komm her. Und die, also natürlich sind die erstmal skeptisch. Mensch, also die letzten 100 Ausländer? Milliarden, die ich kennengelernt habe, haben irgendwie meinen Lebensraum kaputt gemacht und wollen mich töten. Und denen dann irgendwie zeigen zu können.
Du bist anders als die anderen.
Ich bin anders. Ja. Wir können zusammen rumhängen und ich tue dir nichts und ich gebe dir ein bisschen was zu essen. Na gut, ich persönlich tue ich dir nichts. Mein Lebensstil zerstört deinen Lebensraum, aber.
Christian wird dich essen, wenn er dich sieht.
Musst du jetzt nicht wissen. Persönlich können wir rumhängen. Wir sind persönlich cool.
Ja.
Ich würde so gerne mit irgendwie einfach ein paar, keine Ahnung, mit ein paar Eichhörnchen im Park chillen oder so.
Ein Freund von mir hatte. Hattest du Freunde, die ungewöhnliche Haustiere hatten?
Nee, also
oder war es immer Hund, Katze,
es war, Rabe? Also wenn überhaupt war es Hund, Katze, Rabe. Genau, die drei bekanntesten Haustiere. Nee, ich überlege gerade. Ich hatte mal einen Menschen in der Schule, einen Freund in der Schule, der hatte Ameisen. Das war, glaube ich, das.
In den Dreadlocks?
Der hatte freiwillig Ameisen. Auch geil, wenn du Läuse hast und versuchst, das zum Ding zu machen. So, ja, wir haben jetzt seit kurzem haben wir uns Läuse angeschafft. Mega, mega
lieb. In Paris haben alle Läuse.
Alle haben Läuse. Wenn ihr cool genug seid, gebe ich euch ein paar von meinen ab.
Aber hatte der so Ameisen in so einem durchsichtigen Käfig? Also, das war so ein
Terrarium, Bau, der so. Aber da hattest du quasi so einen Querschnitt, wie als hätte jemand einen Ameisenbau, einen Querschnitt gemacht und konntest da reingucken. Das fand ich unglaublich cool.
Es ist ein bisschen cool. Ich finde es immer noch ein bisschen cool. Aber wie sind die. Also. Mein Horror ist ja, dass man dann irgendwie mit dem Staubsauger so fest hinstößt, das Glas bricht.
Ja, und überall sind Ameisen.
Ja. Ein Freund von mir hat einen Chinchilla.
Was ist das denn nochmal?
Das ist sowas Ähnliches wie eine springende, fällige Ratte.
Aber da habe ich immer das Gefühl, das ist so, das hat er sich irgendwie auf dem Schwarzmarkt gekauft und es ist ganz süß und dann googelt man und dann heißt es, Chinchillas sind Herrentiere unter einer Gruppe von 30 Personen und mindestens 100 Quadratmeter, möchten sie am liebsten jeden Tag Selbstmord begehen und sind super traurig und hassen ihr Leben.
Aber der durfte manchmal raus, der Chinchilla, und dann ist der immer in dem Zimmer rum und der konnte so gegen die Wand, also die Ecke von der Wand entlang springen und so. Das war
ziemlich auch geil. Da, man googelt und
das gab's.
Es ist kein natürliches Verhalten. Wenn Chinchillas unter großem Stress stehen, springen sie von Wand zu Wand.
Der war froh, dass ich ihn nicht gegessen habe.
Eigentlich sind sie nachtaktiv. Sie können tagsüber kein Licht vertragen, sonst fallen sie in eine tiefe Depression.
Apropos nachtaktiv.
Ja.
Ich glaube, wir sind die Sonne für die Folge geht jetzt unter.
Ja, aber in deiner Metapher würden wir jetzt loslegen. Fuck. Apropos nachtaktiv.
Apropos Chinchilla.
Nein, aber jetzt fahr diese Sendung bitte mit apropos nachtaktiv zu Ende.
Apropos nachtaktiv. Ich mag nicht mehr aufnehmen.
Okay, alles klar. Ja gut, apropos nachtaktiv, was überhaupt nicht aktiv ist, ist diese Folge. Ja. Die wechselt jetzt vom aktiv in den Passivstatus.
Viel besser.
Naja, es geht so.
Jetzt weiß ich, dass jemand die Moderation schreibt.
Apropos nachtaktiv, wir werden jetzt tagpassiv und egal. Leute, denkt euch
jetzt ist nicht mehr Tag an, jetzt ist Tag aus.
Und auch nicht mehr Christian, sondern Christian aus. Oh Gott, okay, es wird höchste Zeit, dass wir hier abbinden. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Hören. Bitte abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Hört unsere Werbung, das hilft uns tatsächlich sehr. Und empfehlt uns weiter. Und vielen Dank fürs Hören.
Ich habe nur ein ganz kurzes Highlight der Woche.
Genau, Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
In dieser Woche war es einmal so kühl, dass ich statt einer kurzen Hose eine lange Jogginghose anziehen konnte.
Hast du das auch, dass du dich, wenn es dann mal wieder ein bisschen kälter wird, extra zu dünn anziehst, um mal wieder zu frieren?
Ey.
Um mal wieder zu spüren, wie es ist, wenn man friert.
Manchmal ziehe ich, wenn ich so abends draußen bin, wenn ich nachtaktiv bin, und so einen Pulli dabei habe, wenn ich weiß, es wird jetzt dann irgendwie ein bisschen kühler, dann zögere ich raus, bis ich den Pulli anziehe, weil ich dann finde, wenn man schon so ein bisschen friert, ist es kuscheliger, wenn man den Pulli da anzieht.
Ah, die Belohnung ist schöner.
Ja, genau. Ja,
ich habe das, dass ich wirklich dann nochmal mich danach sehne zu frieren. Und dann, wenn es ein bisschen kälter wird abends, dann irgendwie auch nochmal, ach komm,
ja.
Ich nur im T-Shirt.
Und ich fand wirklich so eine, also die lange Jogginghose, ich habe mich so gefreut, wenn es nur für 3 Stunden war, eine lange Jogginghose anzuziehen. Und das war mein Highlight der Woche.
Und das war die Folge. Vielen lieben Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.